Einsichten und Perspektiven. Werkstattgespräch.
Die Redaktion von Einsichten und Perspektiven spricht im Werkstattgespräch heute mit Dr. Björn Reich. Privatdozent Dr. Reich lehrt mittelalterliche Sprache und Literatur derzeit an der Universität Paderborn. Sein Schwerpunkt ist die historische Spielewissenschaft. Er ist Mitbegründer der Editionsreihe Ludica, in der Bücher rund um das Thema Spiel erscheinen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Reich.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
Da wollen wir gleich medias in res gehen. Und meine erste Frage ist, sind wir alle Spieler und sind wir das schon immer?
Ich glaube schon. Also das ist auch mittlerweile in der Spielewissenschaft, würde man das, glaube ich, so sagen, dass Spielen eine anthropologische Grundkonstante ist und dass eigentlich jeder Mensch spielt. Vielleicht nicht immer, aber und auch nicht jeder gleichermaßen, aber das Spielen, was ist das, dem Menschsein ganz, ganz eigentümlich ist und ganz wichtig für das Menschsein.
Könnten Sie da vielleicht auch ein, zwei Beispiele nennen, jetzt schon für Spieler sein in früheren Zeiten? Sie sind ja da auch besonders in der historischen Forschung aktiv.
Ja, ich bin natürlich, also mein Schwerpunkt liegt natürlich im Mittelalter bei Spielen. Aber das reicht natürlich bis ganz, ganz weit zurück. Das heißt, bis in die Urgeschichte des Menschen. Wir haben ja schon aus der Frühzeit auch quasi Spielmaterialien als Funde, Würfel, Spielfiguren, aber auch sowas wie Puppen, was mit denen gespielt wurde. Und das geht also ganz, ganz weit zurück. Das kann man wahrscheinlich überhaupt nicht sagen. Da, wo Kultur entsteht und da, wo sich der Mensch quasi entwickelt, ist immer das Spiel auch präsent. Und gerade dann natürlich in der Antike und im Mittelalter haben wir dann eine Fülle von Spielen und von Spielentwicklungen. Das ist also ein sehr altes Phänomen und das ist eben auch ganz wichtig, dass das geschichtlich auch aufgearbeitet wird.
Daran anknüpfend schreiben Sie auch in Ihrem Artikel in Einsichten und Perspektiven, dass das Spiel eigentlich, solange man das zurückverfolgen kann, auch immer zu didaktischen Zwecken genutzt wurde. Könnten Sie auch dazu vielleicht einige Beispiele nennen, uns das etwas erläutern?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann natürlich sagen, schon in der Antike erkennt man auch sozusagen den pädagogischen Wert der Spiele. Also vielleicht hat man es schon vorher erkannt, aber da haben wir dann schriftliche Quellen auch darüber, dass Spiele im Unterricht genutzt wurden. In der römischen Antike etwa im Rhetorikunterricht, im Grammatikunterricht als Lernspiele. Und dann im Mittelalter haben wir natürlich noch eine viel reichere Dokumentation. Wir wissen zunächst mal, dass das Spielen in den Klöstern ganz wichtig war. Zunächst mal natürlich auch irgendwie die Bewegungsspiele als Ausgleich für das viele Sitzen in der Schreibstube, dass man sich sozusagen bewegen musste. Und diese Spiele sind dann sehr früh aber auch mit didaktischen Inhalten verbunden worden, dass man gesagt hat, wenn die Mönche Fange spielen, dann sollen sie dabei unbedingt Latein reden oder sowas. Und da haben sich dann eine ganze Menge an richtig komplexen Lernspielen entwickelt. Grammatikspiele, Mathematikspiele. Das gibt es also sehr, sehr lange. Und wir haben gerade in dieser Zeit, wo so eine Reflexion auch, also weil da die ganzen Schulen entstehen, weil die Schulbildung entsteht, da hat man natürlich auch ganz viel Reflexion darüber, wie man am besten lehrt. Und da haben Spiele schon immer auch eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Also wir behandeln in unserer Zeitschrift Einsichten und Perspektiven auch den Aspekt der Computerspiele, sowohl Brettspiele, das stellen Sie auch da, als auch Computergames boomen seit langem und immer mehr. Es gibt eine ganz unübersichtliche Anzahl von neuen Spielen oder auch Spielen, die es schon ganz lange auf dem Markt gibt, die aber immer noch aktuell sind. Sind in Ihrer Ansicht nach beide Arten, also Brettspiele und Computergames, gleichwertig oder bringen Sie hinsichtlich der Didaktik den gleichen Mehrwert Ihrer Meinung nach?
Also ich denke schon. Das hängt natürlich immer davon ab, wie Spiele eingesetzt werden. Ich selbst bin jetzt natürlich von meiner Forschung her stark im Bereich der Brettspiele, weil das natürlich durch die historische Dimension auch so bedingt ist. Computerspiele haben natürlich gewissermaßen eine Fülle an Möglichkeiten. Das heißt, die Möglichkeiten sind vielleicht sogar eben im Bereich der Lernspiele noch größer, weil man noch komplexere Spielwelten entwerfen kann. Aber natürlich kommt es immer darauf an, wie Spiele eingesetzt werden. Und man hat eigentlich immer so ein bisschen gesehen, es gab ja so eine Zeit, wo man dachte, mit der Entwicklung der digitalen Spiele wird das Brettspiel irgendwann obsolet und man wird nicht mehr mit den Brettspielen arbeiten. Und dann hat man aber gesehen, dass der Aufschwung der digitalen Spiele parallel zu einem Aufschwung der Brettspiele geführt hat. Und heute, wo wir so eine große digitale Spielwelt haben, haben wir auch eine Brettspielwelt wie nie zuvor. glaube, das geht Hand in Hand. Das deckt sicherlich verschiedene Bedürfnisse und auch jeder Mensch hat natürlich, also der eine arbeitet lieber mit haptischen Materialien, der andere mit der digitalen Welt. Aber ich glaube, dass die Möglichkeiten bei beidem sehr unbegrenzt sind und noch lange nicht auch ausgelotet, auch gerade was die Pädagogik angeht.
Sehen Sie Probleme, also vor allem hinsichtlich der Nutzung von Computerspielen durch jüngere Leute, wenn man das jetzt in der Schule auch noch einsetzt, die ja sowieso, wenn man da Studien vertrauen darf, sehr viele Stunden am Tag in irgendeiner Art von virtueller Welt sich befinden, sollte der Schulunterricht dann Ihrer Ansicht nach das zusätzlich auch noch unterstützen? Sehen Sie da Probleme oder vielleicht auch nicht?
Ich sehe nicht an sich ein Problem darin. Ich denke, dass natürlich auch im Schulunterricht auch Spiele und eben auch digitale Spiele eingesetzt werden können. Das Problem besteht vielleicht ein bisschen darin, dass wenn, das hängt natürlich davon ab, auch diese Spiele müssen quasi pädagogisch eingeführt und betreut werden. Man muss das als Lehrender dann natürlich auch wirklich, als Lehrende auch wirklich einbinden in einen Unterricht und es darf natürlich nicht dazu führen, dass man halt dann einfach nachher irgendwelche Kinder vor den Computer setzt und machen lässt, in der Hoffnung, das Spiel reguliert das selbst und der Lerneffekt entsteht von alleine. Und ich glaube, da verleiten vielleicht manchmal Computerspiele leichter dazu, weil die ja selbst starke Rückmeldungen geben, auch so, wenn es um richtige oder falsche Sachen geht. Da muss man aufpassen und natürlich spielt das auch eine Rolle, dass man natürlich auch gucken muss, dass nicht nur digitale Lernvermittlung stattfindet. Aber unabhängig davon, wenn man das gut und sinnvoll pädagogisch einbindet, dann würde ich sagen, ist das schon auch im Schulunterricht durchaus wichtig und notwendig, das zu verwenden.
In dem Zusammenhang gibt es ja diesen Begriff der Gamification. Wie würden Sie den definieren? Und da nochmal die Frage auch, sehen Sie da ein Problem eher oder eine Chance, wenn man an Didaktik und an den Einsatz in der historisch-politischen Bildung denkt?
Also ich würde sagen, Gamification würde ich verstehen als die Einbindung von Spielmechanismen in nicht-spielerische Kontexte. Das heißt zum Beispiel, kommt ja mehr so aus dem Bereich der Arbeitswelt, dass man versucht irgendwie Arbeitsstrukturen so umzuschaffen, dass die Leute, die in der Arbeit sind, so ein Spielgefühl haben, indem man zum Beispiel Rückmeldungen gibt, Prämien auslobt, so wie das bei Spielen ist, wo man oft sehr schnell kriegt, ich habe ein Level erreicht, ich habe die und die Sachen freigeschaltet und das soll motivieren. Und das ist natürlich schon in der Arbeitswelt, ist das immer zweischneidig. Das kann natürlich sehr positiv sein, wenn man damit ein gutes Arbeitsumfeld schafft, wenn man es schafft, dass die Leute dadurch motivierter sind und mehr Freude dran haben. Es kann natürlich auch missbraucht werden, wenn man, weil so natürlich man Leute dann auch in solche Strukturen unter Umständen reinzwingt, vielleicht auch sozusagen quasi eine Art Ausbeutung damit schafft. Also das kann man zum Guten wie zum Schlechten nutzen. Das ist ein Werkzeug und ich denke, das ist natürlich auch erstmal prinzipiell im Bereich des Lernens so. Wir können Spielstrukturen verwenden. Ich glaube, das ist auch ein guter Weg, um Leute zu motivieren. Aber was ich auch vorher schon sagte, man muss auch das betreuen. Man muss Leute haben, die das auch pädagogisch reflektieren und auch darauf achten, dass das natürlich nicht irgendwie schief geht oder sowas.
Da sind wir natürlich als Landeszentrale für politische Bildungsarbeit jetzt ganz besonders fokussiert auf Spiele, die eben historisch-politische Inhalte haben. Dann vielleicht können Sie auch da nochmal Beispiel nennen. Erläuterten Sie ja in Ihrem Artikel, das ist ja auch gar nicht so ganz neu.
Ja, das ist richtig. Also ich habe natürlich in dem Artikel, fange ich ja sehr früh an, schon in der Antike und zunächst mal behandle ich allgemein die Lernspiele und das orientiert sich natürlich lange Zeit am Schulkanon. Da spielt natürlich zunächst mal Politik als Schulfach keine Rolle. Das heißt, wir sind eigentlich mit sowas wie einer politischen Lehre im Spiel so im 19. Jahrhundert, kann man sagen. Einerseits werden die Brettspiele auch immer stärker. Man hat Brettspiele, die man jetzt wirklich mit vielen Bildern versehen kann und vermittelt darüber sozusagen erstmal natürlich ganz unbewusst und ganz indirekt bestimmte Bilder vom eigenen Land vielleicht. Also wir haben so Kolonialisierungsspiele, wo natürlich dann zum Beispiel sehr deutlich gezeigt wird, aus westlicher Perspektive, wie das ablaufen soll. Das hat natürlich schon einen politischen Inhalt. Und wir haben natürlich dann auch früh so Spiele, das habe ich auch im Artikel behandelt, wie der Vorläufer von Monopoly, der ursprünglich eben dazu anregen soll, gerade solche kapitalistischen Strukturen zu hinterfragen. Ne? Das ist dann in dem Fall so ein bisschen ins Auge gegangen, wenn man so möchte. Aber sowas gibt es im Grunde, also vor allem dann ab dem 19. Jahrhundert sehr, sehr stark. Und weil natürlich auch da das Bedürfnis für politische Bildung immer größer wird. Und das ist natürlich auch jetzt und jetzt immer mehr, kann man natürlich sagen, es hängt natürlich auch daran, dass wir in einer Demokratie leben, wo natürlich Spiele auch nochmal eine ganz besondere Chance bieten, weil es ja gerade in der Demokratie auch darum geht, nicht nur ein Wissen zu vermitteln und einen Ist-Zustand, sondern spielerisch zu hinterfragen, Positionen auszuloten. Und das macht ja auch Demokratie aus, dass man sich quasi in verschiedene Rollen hineinversetzt, verschiedene Positionen vertritt, weil wir ja ein Miteinander formieren. Und ich glaube, da ist natürlich auch noch ganz viel zu holen. Und das macht natürlich das Spiel für die politische Bildung, ist deshalb natürlich erst quasi ab der Mitte des 20. Jahrhunderts so richtig aufgeblüht und blüht jetzt noch mehr auf, weil man das jetzt immer mehr entdeckt, weil wir eben auch in einer lebendigen Demokratie sind.
Wir diskutieren auch intern, kann man denn zum Beispiel so Spiele einsetzen in der politischen Bildung Ihrer Meinung nach, die sich jetzt zum Beispiel mit so Themen wie dem Holocaust oder der NS-Zeit beschäftigen? Weil man hat ja ganz tolle technische Möglichkeiten und man versetzt die oft jungen Leute dann in virtuelle Welten und die können dann die Opfer- oder auch die Täterposition einnehmen und es bietet natürlich Chancen, aber wir sehen auch die Gefahr, ob man dann gewissermaßen Geschichte vielleicht relativiert, wenn man solche Spiele einsetzt.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das natürlich mehr aus dem Bauch heraus beantworten, weil es jetzt mein Forschungsprojekt nicht mehr ganz so sehr berührt. Ich würde sagen, wo man natürlich uneingeschränkt funktionieren ja Lernspiele vor allem in so einem Bereich, wo die Lernspiele eher lustig sind. Also das sieht man ja schon so im wirklich beim Kleinkinderbereich, Grundschule, Vorschule, diese ganzen Rechenspiele, Buchstabenspiele, das ist bunt, das ist lustig und da kann man natürlich auch ohne größere Probleme damit lernen. Und ich glaube, zu ernsten, also Serious Games quasi, da gibt es auch, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Studien noch, wie man das tatsächlich einsetzen kann. Das ist sicherlich eine größere Herausforderung, aber hat eben auch wieder damit zu tun, wie es betreut wird. Also das ist, glaube ich, schon auch da, halte ich das durchaus für wichtig, denn wir spielen ja auch sonst in Spielen. Also wenn Sie schauen, wie digitale Spiele aussehen, wir spielen da ja nicht nur positive Figuren. Wir spielen Attentäter oder Medienmogule oder rücksichtslose Fußballvereinmanager oder sonst irgendwas. Man kann die schlimmsten Rollen übernehmen in einem Spiel oder man kann sie schlimm gestalten, je nachdem. Das gehört auch natürlich zu unserem Sein, Rollenspiele durchzuführen. Und das ist natürlich ganz kritisch bei solchen Themen. Also da muss man natürlich sehr stark aufpassen, dass man das in die gute Richtung lenkt. Ich glaube schon, dass das aber auch eben da Potenzial bietet. Man muss halt bei allem da immer gucken, dass gute Leute dahinter stehen, die auch dann die Ausbildung haben. Das heißt, wir müssten im Grunde auch schon in der Ausbildung der Lehrer die Spiele stärker mit einbinden.
Das ist vielleicht ein schönes Fazit sozusagen für die Schule, dass man sagt, in der Lehrerausbildung, das der Meinung sind wir auch. Also es braucht auf jeden Fall Handreichungen und Einführung auch für Lehrkräfte. Das stimmt natürlich, je mehr man sich damit auseinandersetzt und je besser man das integrieren kann, desto besser kann man das auch an die Schüler vermitteln. Vielleicht noch so abschließend, ich habe im Zusammenhang jetzt mit diesem Heft gelernt, dass es eben eine Ludologie, also und dass Sie auch ein Ludologe sind. Also vielleicht könnten Sie noch mal abschließend erläutern, was macht eigentlich die historische Spielewissenschaft genau? Das ist, glaube ich, ein Feld, das jetzt nicht so vielen Leuten so bekannt ist.
Ja, das stimmt. Also der Begriff kommt einfach vom lateinischen Begriff ludus, das heißt Spiel und hat eigentlich so eine ähnlich große Bedeutungsspektrum wie der deutsche Begriff Spiel. Wir verstehen ja darunter alles Mögliche, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Würfelspiele, digitale Spiele, aber auch sowas wie Wettlauf, Fange, Sport, das sind ja auch Spiele. Wir spielen auch Musikinstrumente. Also das ist ein sehr breites Feld natürlich. Die historische Spielewissenschaft, die versucht natürlich auch die Geschichte der Spiele zu rekonstruieren. Es gibt eigentlich gerade so in Deutschland ganz wenig Forschung dazu. Das ist so ein Forschungsfeld, das noch relativ unbeachtet ist. Wir haben eine riesige Masse an Texten, an Spieltexten, die nicht ediert sind. Und da ist eigentlich noch ganz viel zu holen, weil das auch so Themen sind, mit denen ja jeder zu tun hat. Jeder hat schon mal irgendwie Karten, Schach oder Würfel gespielt. Jeder hat schon mal ein Tennisspiel gesehen. Und das reicht ja alles weit bis hin das Mittelalter oft zurück. Und da steckt so viel Geschichte drin, so viel Bedeutung der Spiele, die das mal gehabt hat. Und das aufzuarbeiten, ist, glaube ich, auch wichtig, weil unsere Kultur daraus gewachsen ist. Und natürlich, dass es immer auch wichtig ist, die eigene Geschichte zu verstehen, um natürlich auch zu sehen, welchen Stellenwert nimmt das ein. Also die Spiele zu verstehen, geht, glaube ich, immer auch nur mit der historischen Dimension zusammen.
Vielen Dank, Herr Dr. Reich, für dieses interessante Gespräch.
Ich danke auch.